Deutschlandfunk, Andruck.
Der frühere Brüssel-Korrespondent Boris Johnson hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Europäische Union reformbedürftig findet, um es neutral auszudrücken. Und so überrascht es eigentlich nicht, dass der Politiker Johnson den Brexit zu seinem Thema gemacht hat. Dass das aber gar nicht so logisch und folgerichtig war, erfährt man, wenn man das Buch von Jan Ross über Boris Johnson liest, das gerade erschienen ist. Es ist ein Porträt, keine Biografie, natürlich nicht ohne den Werdegang in den wichtigen Punkten nachzuzeichnen. Jan Ross ist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Ross, wenn man sich mit Boris Johnson befasst, ernsthaft befasst, ist genau das, die Ernsthaftigkeit, gleich das erste Fragezeichen. Johnson tritt ja auf als der ewige Schuljunge, pflegt sowas Bengelhaftes, indem er zum Beispiel schlecht vorbereitet oder im Ton manchmal etwas pubertär auftritt. Und seine Haare soll er angeblich ständig selbst verwuscheln, damit dieser Gesamteindruck stimmt. Was hat das auf sich mit diesem selbstgeschaffenen Image von Boris Johnson? Welche Facetten hat das?
Das Erste, glaube ich, was man sagen muss, ist ein bewusst produziertes Image. Er ist absolut nicht ohne Ehrgeiz, er ist absolut keineswegs immer von spontanen Impulsen geleitet, sondern er hat dieses chaotische, teilweise clowneske Image bewusst geschaffen. Man kann das habe ich in meinem Buch auch versucht, bis in seine Jugend zurückverfolgen. Das ist, glaube ich, das Erste, was man wissen muss. Boris, wie er ja auch in England immer geheißen hat, er ist einer der Politiker, die im Grunde genommen immer bei ihrem Vornamen in der Öffentlichkeit genannt wurden. Boris ist eine Kunstfigur.
Und Bojo heißt er auch manchmal. Ja. Ne?
Und zu dieser Kunstfigur gehört eben dieses leicht Lausbubenhafte. Er hat als Premierminister das zurückstellen müssen. Er hat zum Beispiel, als er 2019 im Dezember Wahlkampf gemacht hat, den er dann mit diesem triumphalen Ergebnis von 80 Stimmen Mehrheit im Unterhaus abgeschlossen hat, da ist er sehr diszipliniert und ruhig aufgetreten, für Boris-Verhältnisse fast ein bisschen langweilig. Und da hat man eben sofort den Kontrast gesehen, aber da war das Gefühl, jetzt kann man sich nicht mehr so viel Albernheit leisten. Also das gibt's auch.
Die britische Bevölkerung ist gespalten, sie war das ja auch schon vor Johnson. Dennoch hat er ja einige Gräben vertieft bzw. Konflikte geschürt. Und nicht nur deshalb wird Johnson ja oft mit Trump verglichen und auch als Populist bezeichnet. Sie halten beides für falsch. Warum?
Ich glaube, dass der Vergleich mit Trump in der Tat in die Irre führt. Einen Populisten mit gewissen Einschränkungen kann man Johnson vielleicht nennen. Er hat jedenfalls populistische Elemente oder Anflüge. Der Hauptunterschied zu Trump ist die fehlende Bösartigkeit der öffentlichen Figur. Trump ist jemand, der von der Mobilisierung des Ressentiments lebt. Trump ist jemand, der gegen Minderheiten hetzt. Trump ist jemand, der die Ängste insbesondere weißer Männer vor Feministinnen, vor Muslimen, vor allem möglichen Unheimlichen ausnutzt. Und dies alles ist Johnson nicht. Johnson ist im Kern nicht negativ, sondern positiv gestimmt. Und das macht in der Politik einen großen Unterschied. Wenn man sich umschaut, die Nationalpopulisten unserer Zeit, das betrifft nicht nur Trump, das betrifft auch Leute wie Orban in Ungarn oder wie Narendra Modi in Indien, den ich sehr erlebt habe, denn ich bin 5 Jahre lang Korrespondent in Indien gewesen. Das sind alles zornige Männer und das sind alles Männer, die die Wut schüren. Und das ist eben bei Johnson nicht der Fall. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
Aber dennoch hat er ja zum Beispiel die Angst vor Migration befeuert. Sie nennen selber die Brexit-Kampagne eine xenophobe Kampagne und er stand nun mal ganz vorne in der Reihe.
Ja, das ist auch tatsächlich eine Schuld, wenn man mal so moralisch reden will. Man muss hinzufügen, dass er selbst diese xenophobe Rhetorik nicht praktiziert hat. In seiner eigenen Begründung für den Brexit und dafür, dass Großbritannien aus der EU raus sollte, wird man irgendwelche Hinweise auf wir werden von Einwanderern überflutet oder dergleichen vergeblich suchen. Er hat immer argumentiert mit dem Gedanken der demokratischen Souveränität, die in der EU verloren geht. Richtig ist allerdings, dass in der Brexit-Kampagne, deren Galionsfigur Johnson ja war, mit der Ausländerangst Politik gemacht wurde. Und auch wenn er sich daran nicht beteiligt hat, so hat er dem eben auch nicht öffentlich widersprochen und dem nicht Einhalt geboten. Insofern kann man ihn von der Mitschuld an dieser Geschichte in der Tat nicht freisprechen.
Eine andere Parallele, die man sehen könnte, die Art und Weise, wie Johnson im vergangenen Jahr das Parlament beurlaubt, sprich entmachtet hat, erinnert doch sehr an diese Haushaltssperre in den USA, als es um Trumps Mauerpläne ging. Was würden Sie dazu sagen?
In dem Fall würde ich sogar sagen, dass Johnson sich eigentlich schlimmer benommen hat als Trump. Also die Episode im vergangenen Herbst, als er das Unterhaus in eine Art Zwangsurlaub schicken wollte, um sich weitere lästige Brexit-Debatten zu ersparen, das war eine grandiose Frechheit, um es vorsichtig auszudrücken. Und er hat damit ja auch vor dem obersten Gerichtshof sofort eine krachende Niederlage erlitten. Ich glaube, das ist der Punkt, wo er tatsächlich am übelsten mit der Verfassung gespielt hat. Es ist ja in Großbritannien immer so ein bisschen schwer zu sagen, was die Verfassung ist, weil es keine geschriebene Verfassung gibt. Das heißt, die Versuchung, die Grenzen auszutesten, ist größer als in Ländern wie den USA oder Deutschland, wo es geschriebene Verfassungen gibt. Aber die politische Motivation, nämlich eine ihm unbequeme Diskussion abzubrechen, die war einfach so überdeutlich, dass der oberste Gerichtshof in London ja mit einer seltenen einstimmigen Entscheidung ihm da in die Parade gefahren ist. Ob er eingesehen hat, dass er da seine Grenzen überschritten hat, das ist nicht ganz klar. Er hat es respektiert. Er hat nie Anstalten gemacht, dagegen zu rebellieren. Aber es war eine schallende Ohrfeige.
Mhm. Herr Ross, Sie benennen in Ihrem Buch Fehler wie diese, handwerkliche Fehler, die Johnson unterlaufen sind oder die er bewusst gemacht hat. Auch etwa in der Corona-Krise. Aber Sie heben auch seine Leistungen hervor. Mhm. Die liegen zu einem großen Teil darin, was er Ihrer Ansicht nach für seine Partei erreicht hat, etwa neue Wählerschichten zu erreichen beziehungsweise eingefleischte Labour-Wähler zu gewinnen. Was ist noch auf der Habenseite zu verbuchen?
Ja, bei dieser Parteigeschichte finde ich wichtig, dass es eben nicht nur um die Partei geht. Man könnte ja sagen, na gut, was geht uns die konservative Partei Großbritanniens an und die Tatsache, dass Johnson ihr eine komfortable Mehrheit verschafft hat. Da steckt aber mehr dahinter. Er hat es geschafft, das Verständnis und die Erscheinung des Konservativismus in England überhaupt zu verändern, indem er eine weniger klassenbestimmte und weniger vom Glauben an die pure Marktwirtschaft dominierte Partei und Parteiprogrammatik geschaffen hat.
Er also
hat
etwa wie die Christdemokratie bei uns.
Im Grunde genommen, das ist ein bisschen das Paradox an der Geschichte. In dem Augenblick, in dem Großbritannien sich von der EU verabschiedet, wird die Politik dort in gewisser Weise kontinentaler oder europäischer. Eben wie Sie erwähnen, mehr so im Sinne dessen, was wir in Deutschland oder früher in Italien oder so als Christdemokratie kannten. Das heißt, eine mehr sozial orientierte Art des Konservativismus, die auch der Staatsaktivität, den Investitionen, öffentlichen Investitionen offener gegenübersteht. Und das ist nicht nur für die konservative Partei wichtig, das bedeutet auch etwas für das politische System als Ganzes. Man darf nicht vergessen, dass es in England ja, vor allem in England, eine starke populistische Bewegung in Gestalt der Partei UKIP, des antieuropäischen Demagogen Nigel Farage gab, der eigentlich so etwas wie ein Populist im kontinentaleuropäischen Sinne ist. Und dem Farage und seiner Partei hat Johnson das Wasser abgegraben. Das heißt, es ist eines der seltenen Beispiele dafür in der europäischen Politik, dass es gelungen ist, die Wähler der Populisten in den politischen Mainstream zurückzuholen, sie eben wieder zu Wählern einer klassischen Partei zu machen, in diesem Falle der Konservativen. Und wenn Sie sich das politische System in Großbritannien heute anschauen, dann steht es stabiler da als die auf dem Kontinent. Und das ist nicht zuletzt das Verdienst von Johnson.
Aber der Preis war ja relativ hoch, ne? Wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie Sie es ja auch gesagt haben, Brexit, Xenophobie, das war die Verbindung. Da hat man UKIP das Thema auch gestohlen, auch das Thema Fremdenfeindlichkeit gestohlen, ob das jetzt von Johnson so beabsichtigt war oder nicht. Aber das war doch ein hoher Preis, den man doch in Deutschland ja auch zu Recht nicht zahlt.
Ja, es ist andererseits diese Xenophobie immer noch, wenn man sie mit dem, was wir auf dem Kontinent gewohnt sind, vergleicht, deutlich weniger giftig in England oder in Großbritannien insgesamt. Also es ist unvorstellbar, dass jemand im Unterhaus sich hinstellt und wie ein AfD-Redner es getan hat, über Kopftuchmädchen reden könnte. Der rechteste Abgeordnete in England würde das nicht tun.
Was unterscheidet denn den Londoner Bürgermeister Boris Johnson vom Premierminister Johnson? Gibt es da eine Entwicklung oder Veränderung?
Der Bürgermeister Johnson, er hat ja zwei Legislaturperioden diese Stadt regiert, war das Musterbeispiel eines liberalen, kosmopolitischen Konservativen. Es ist ja ein Kunststück, als Konservativer eine Stadt wie London politisch zu erobern. Sie hat viel stärker eine Tradition, Labour-Politiker zu wählen. Dass Johnson das geschafft hat, ist eine ungewöhnliche Leistung gewesen und hing eben damit zusammen, dass er kein typischer Konservativer ist. Das war einmal eine Stilfrage. Er war witziger, er war selbstironischer. Er war die universal populäre Figur Boris, die man aus dem Fernsehen kannte, aus irgendwelchen Quizshows, wo er auch immer zugelassen hat, dass die Leute sich über ihn lustig machen. Das ist das eine Element. Und das andere ist, er hat den kosmopolitischen und multikulturellen Geist Londons, und es ist die multikulturellste Stadt Europas, hat er sich vollkommen zu eigen gemacht. Er ist für Einwanderung eingetreten, er ist für die Legalisierung des Aufenthaltsstatus illegaler Einwanderer eingetreten. Er ist früh, als es in der konservativen Partei noch nicht so selbstverständlich war, für die Schwulenehe eingetreten. Er hat Positionen vertreten, die man eben mit einem politischen, einem progressiven Liberalen verbindet. Dieses alles sind immer noch seine Positionen, aber es ist natürlich Brexit dazwischen gekommen. Der Johnson, den wir heute haben und den die britischen Wähler und das britische Publikum und die britischen Medien heute vor Augen haben, der ist stark geprägt durch die Tatsache, dass er in der Brexit-Frage eine polarisierende Figur geworden ist. Und wenn man sich die politische Debatte im Land anschaut, dann ist Brexit zwar entschieden, es wird kein Zurück in die EU geben, auch nicht dann, wenn bei der nächsten Wahl Labour gewinnen sollte, aber die Wunden, die dieser Streit geschlagen hat, die schmerzen und teilweise bluten sie auch noch sehr. Und das bedeutet, dass Johnson keine Integrationsfigur mehr sein kann. Er ist sehr beliebt nach wie vor bei den Konservativen und bei seinen Wählern. Aber er ist im Mitte-Links-Spektrum weithin verhasst. Und das war eben in seiner Londoner Bürgermeisterzeit nicht so.
Hm. Spielt er nicht gerade aktuell mit seiner Popularität das Binnenmarktgesetz, womit er das Brexit-Abkommen, das er selbst ausgehandelt hat, brechen würde? Die Absicht dahinter, die kann man ja noch verstehen, das als Faustpfand zu nehmen. Aber die Risikobereitschaft, auch im Hinblick auf seinen Stand innerhalb der Tories, wie kann man das verstehen?
Er ist ein Spieler. Das ist, glaube ich, ein Element, das man sehen muss. Er liebt es, fallweise auf Risiko zu gehen. Es ist eine interessante Persönlichkeit, weil da sind so manche Paradoxien im Spiel. Er will geliebt werden. Er will eigentlich Harmonie im Sinne von Zuneigung haben. Insofern ist er kein Kämpfer. Aber er ist ein Spieler. Und als Spieler geht er manchmal eben ins hohe Risiko. Er hat auch Berater, vor allem seinen politischen Strategen Cummings, die habituell ebenfalls zum Risiko neigen. In dieser Angelegenheit mit dem Binnenmarktgesetz ist er ja unterwegs zu einem Kompromiss. Und das wird, glaube ich, die Rebellion der konservativen Unterhausabgeordneten in Grenzen halten. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so gefährlich ist. Die Gefährlichkeit für Johnson in der augenblicklichen politischen Lage liegt darin, dass er sich sozusagen mit dem rechten und dem linken Flügel seiner Partei leicht zugleich verderben kann, also mit den mehr liberalen Konservativen durch solche Aktionen wie dieses Brexit-Gesetz, das Sie erwähnen, und mit dem rechten Flügel seiner Partei dadurch, dass er einen relativ restriktiven Covid-Kurs fährt, der bei denen unbeliebt ist. Also da sind so manche Unwägbarkeiten, aber ich würde sagen, das ist doch insgesamt mehr auf der taktischen Ebene, als dass es sich um Grundsatzfragen handeln würde.
Abschließend noch die Frage, wie gefährlich kann Labour ihm denn werden? Jeremy Corbyn war ja nun ein relativ einfacher Gegner und alles andere als populär. Wie sieht es mit Keir Starmer aus? Ist er ein ernsthafter Konkurrent?
Auf jeden Fall ist er ein viel ernsthafterer Konkurrent als Corbyn es war. Starmer ist ernster zu nehmen. Starmer ist allerdings auch sehr langweilig. Für eine Weile, glaube ich, ist das als Kontrast gegenüber dem so ein bisschen wuschigen Johnson ein Vorteil. ob es ewig ein Vorteil sein wird, wenn man sich's dann, die nächste Wahl ist 4 Jahre weg, wenn man sich's dann jahrelang angeguckt hat, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist auf jeden Fall so, dass in der jetzigen Situation, wo die Regierung vor allem wegen ihrer, sagen wir mal vorsichtig, mäßig erfolgreichen Corona-Politik unter Druck ist, dort einen Oppositionsführer zu haben, der mit Präzision auf die Fehler hinweist, ist auf jeden Fall für die Labour-Partei die richtige Taktik und für die Regierung das Gefährlichste. Für den Augenblick ist Starmer recht effektiv.
Vielen Dank. Jan Ross war das, Autor des Buches Boris Johnson, Porträt eines Störenfrieds. Gerade erschienen bei Rowohlt Berlin, 173 Seiten, 18 €.